Wir haben ja schon öfter über den Mindestlohn hier debattiert. Die eine Seite, auf die du nochmal hingewiesen hast, plakativ, Mindestlohn, Manchester-Kapitalismus, nein, Mindestlohn, moderner Kapitalismus, ein Lohn, von dem die Leute nicht leben können, war öfter Thema. Heute möchten wir die Sache mal von einer anderen Seite aufziehen. Man hat ja in den letzten Tagen gehört, die Koalition streitet gerade wieder einmal wild darum, ob sie am Thema Mindestlohn ihr Zusammengehen scheitern lassen will. Es gibt riesige Artikel darüber in der Zeitung und Kommentare, ob die Koalition noch handlungsfähig ist, wenn sie sich in puncto Mindestlohn nicht einigt und so weiter. Das interessiert uns nicht. Aber eine Sache ist schon auffällig. Es gibt wieder eine im Mindestlohn höchst offiziell anerkannte soziale Frage in dieser Gesellschaft und die wird von der Politik aufgemacht. Große Streiks für den Lohn, meinetwegen auch für einen bestimmten Lohn, der vielleicht gar nicht so hoch ist, deshalb die Bezeichnung Mindestlohn rechtfertigen würde. Gibt es gar nicht. Die Gewerkschaften rufen nicht auf, andere Unruhen sind uns auch nicht bekannt. Sondern die Politik, die Herrschenden selbst, die Obrigkeit, macht dieses Thema auf. Das ist interessant. Und gibt unseres Erachtens Aufschluss darüber, worum es geht beim Mindestlohn. Wir wollen also die folgenden Fragen stellen und beantworten. Wenn die Politik das Thema aufmacht, Mindestlohn, was ist dann los? Wie macht sie es auf, mit welchen Argumenten und mit welchen Interessen? Was ist der Zweck dieser ganzen Veranstaltung? Denn eins ist ja nicht zu übersehen. Die Adressaten, die hier ins Visier genommen sind, sind auch oder vielleicht sogar zunächst die Arbeitgeber. Die Politiker streiten vehement darüber, ob sie ihre Lieblingsbürger, die Unternehmer, nicht zwingen müssen und zwingen sollen, zumindest gewissen Arbeitnehmern, über die Branchen wird ja gestritten, mindestens so viel zu zahlen, dass sie vom Lohn irgendwie leben können. Die können das nämlich massenhaft nicht, meinetwegen auch im Verhältnis zu früheren Zeiten, nicht mehr. Und zwar deshalb, weil die regierenden Volksvertreter und die Wirtschaft mit vereinten Kräften dafür gesorgt haben, damit der deutsche Kapitalstandort wächst und gedeiht und in der Konkurrenz der Staatenwelt und ihrer Wirtschaften gut dasteht. Also, nochmal zurück zur Gliederung, Elisabeth. Kannst du nochmal, oder vielleicht erläuterst du, wie die Politik auf den Mindestlohn gekommen ist?
Ja, die Frage ist, was ist diesem Streit, den der Franz ja jetzt skizziert hat? Also dem Streit um eine gesetzliche Untergrenze beim Lohn. Was ist diesem Streit vorausgegangen? Es ist noch gar nicht so lange her, sind jetzt 5 Jahre, da gab es eine ziemliche Aufregung in dieser Republik. Stichwort Hartz IV bzw. Agenda 2010. Damals war Schröder SPD-Bundeskanzler und in Deutschland gab es ca. 5 Millionen Arbeitslose. Wie die zustande gekommen sind, ist kein Geheimnis. Das kennt man aus der Marktwirtschaft.
Die Unternehmer fällen über diese Leute das Urteil, dass ihre Anwendung sich nicht lohnt, also unterbleibt die Anwendung. Und damit ist bei den Betroffenen, auch das ist hierzulande üblich, das Einkommen ausgeblieben. Also die haben keinen Lohn und damit keinen Lebensunterhalt. Jetzt ist einerseits kann man festhalten, dass Schröder dieser Zustand nicht gefallen hat. Dem haben die 5 Millionen Arbeitslose missfallen. Fragt sich bloß, aus welchen Gründen war der eigentlich unzufrieden? Daran haben er und auch seine Kollegen von den anderen Parteien und auch die kritische Öffentlichkeit keine Zweifel gelassen. Was die stört an den Arbeitslosen, ist, dass es sich um Leute handelt, die brach liegen. Also 5 Millionen, so viele, die sich nicht nützlich machen für das Wachstum der Nation, wofür sie vorgesehen sind. Das ist ein unmöglicher Zustand in den Augen der Politiker. Also so viele Leute, die, anstatt dass sie die Staatskassen füllen, also mit Steuern und mit Versicherungsbeiträgen, anstatt dass sie dafür sorgen, dass die Staatskassen sich füllen, plündern sie. Alles die Sicht der Politiker, die Sozialkassen. Unerträglich für Schröder. Viel zu viele, 5 Millionen, viel zu viele, überhaupt, da ist fast jeder zu viel, die es sich, so hieß es damals immer, in der sozialen Hängematte bequem machen. Die also womöglich sogar darauf spekulieren, im Prinzip auf Langzeitarbeitslosigkeit zu machen. Die Politik hat also in diesen Leuten welche gesehen, von denen sie meinte, dass die möglicherweise dauerhaft abzuschreiben wären bzw. sind und damit als produktive Dienstkräfte fürs Kapital bzw. als Beitragszahler für die Sozialversicherungen ausfallen. Wie gesagt, ein untragbarer Zustand für deutsche Politiker. Soweit die damalige Bestandsaufnahme bzw. die Bestandsaufnahme der damaligen Politiker. Entsprechend dieses Urteils, was sie da gefällt haben, war ihre politische Diagnose, wie es dazu kommen konnte. Sie haben gesagt, diese Zustände müssen wir ändern, und der Wille, den sie da vorgetragen haben zur Änderung, war nichts anderes als eine einzige Kampfansage des Staates an die damals noch üblichen sogenannten sozialen Besitzstände seiner arbeitenden Bevölkerung. Als Hauptursache der zitierten Missstände waren immerhin die Leistungen der Sozialversicherungen dingfest gemacht, also Gelder, mit denen der Verlust des Lebensunterhalts in Zeiten der Arbeitslosigkeit für die Leute ein wenig kompensiert wird. Das war in den Augen der Politiker der Grund für die Missstände. Also entsprechend hieß das Urteil, mit seinem sozialen Netz und den ausufernden Rechten, die der Staat den Arbeitnehmern verschaffen hatte im Laufe der Jahre, hat er lauter Hindernisse für die Vermehrung wachstumsförderlicher Arbeitsplätze geschaffen. Schröder hat sich bzw. seiner Sozialpolitik und der seiner Vorgänger vorgeworfen, eine falsche Anspruchshaltung bei den Betroffenen befördert zu haben. Anstatt ihnen, wie es geboten gewesen wäre, ihnen die nötigen Anreize, wie es so schön heißt, dafür zu bieten, jede Arbeit anzunehmen, sprich, sie zu zwingen, mit jedem Lohn, den ein Kapitalist rausrücken will, zufrieden zu sein. Die politische Selbstkritik hieß also, statt die Lohnnebenkosten zu senken, und damit für billige und rentable Arbeit zu sorgen, hat der Staat mit den Lohnnebenkosten die Versicherungen gespeist und daraus den Massen eine Hängematte spendiert, in der es sich die Millionen Arbeitslose gut gehen ließen. Daraus folgte für Schröder und seine Regierung vor allem eins: Schluss machen mit den sozialen Wohltaten, die den Staat verarmen und bloß eins ankurbeln, nämlich den Schlendrian der Bürger statt die Wirtschaft. Die Reformagenda, das war jetzt der Rückblick, was die Zustände vorher waren, also hat Schröder eine Reformagenda 2010 beschlossen, beziehungsweise seine Regierung, inklusive Hartz IV. Diese Agenda sollte und soll diese Ungerechtigkeiten ein für alle Mal beenden.
Dafür ist er ja damals, ob seines Mutes, den er angeblich brauchte, schwer gelobt worden. Das Volk oder große Teile des Volkes, die arbeitenden Massen, in die Schranken weisen und ihnen eine sozialschädliche Anspruchshaltung vorwerfen. Das mit dem Mut ist natürlich schon ein kleiner Witz. Was ein Kanzler, also ein Regierungschef braucht, das ist weniger Mut, als vielmehr den Willen, das Instrument einzusetzen, über das er als Politiker verfügt, nämlich die von ihm und in ihm verkörperte staatliche Macht rücksichtslos gegen die Massen. Dazu hat er seine Partei gewonnen, dazu hat er die anderen Parteien gewonnen, also die ganze politische oder die größten Teile der politischen Klasse. Und dann war die Sache gegessen. Gesetz und Recht. Elisabeth hat nochmal hingewiesen auf die Art und Weise, wie die SPD vorgegangen ist und wie sie agitiert hat. Wie sie von ihrer Diagnose sich hingearbeitet hat, dazu im Arbeitslosengeld, das die Politik gezahlt hat, plötzlich, und zwar an die, die es brauchen, plötzlich eine falsche Politik zu sehen, weil sie nur sozialschädliches Verhalten der Bürger gefördert habe. Was ist jetzt die Konsequenz gewesen? Sinn und Zweck dieser Agenda 2010, die dann Schröder ausgerufen hat. Er wollte die Lohnabhängigen von allen sogenannten überzogenen, wie es der Staat sieht, Lohnersatzansprüchen, also die Zahlung, die den Lohn ersetzt, wenn der Mensch keine Arbeit mehr hat, weil er entlassen worden ist, Beiträge, die ihm vorher vom Lohn abgezwackt worden sind. Von diesen überzogenen Ansprüchen wollte er den Staat befreien und er wollte die Arbeitslosen ganz dem Kommando des Kapitals ausliefern. Dieses Interesse zielt naturgemäß auf die Senkung der Kosten für den berühmten Faktor Arbeit. Bei gleichzeitiger Steigerung der Leistung, mit der die Arbeitenden den Gewinn vermehren. Und je größer die Zahl der Arbeiter, welche die Unternehmer zu aktuell überflüssigem Personal und damit zu Reservisten im Wartestand gemacht haben, desto mehr nutzen sie die Notlage der von ihnen Entlassenen als Gelegenheit, um den Lohn für die angewandte Arbeit weiterzudrücken. Also die Überlegung von Schröder. Wenn ich überzogene Lohnersatzansprüche streiche und damit den Arbeitslosen das Geld, von dem sie mehr schlecht als recht leben können, wegnehme, dann zwinge ich sie dazu, was sollen sie auch sonst machen, sich in einer ganz neuen Weise der Seite auszuliefern, die sie gerne anwendet, wenn sie billiger sind. Eine andere Alternative gibt es nicht. Also den Arbeitnehmern ist hier so etwas wie eine Einbahnstraße aufgemacht. Lohn kriegt ihr nicht, ihr seid entlassen, Arbeitslosengeld wird gekürzt, Zumutbarkeitsregelungen werden verschärft, also habt ihr genau eine Chance. Die Herren, die euch entlassen haben, werden euch nehmen, das ist das Angebot, nicht an die Arbeitnehmer, sondern eben an die Arbeitgeber. Von Angebot an die Arbeitnehmer kann da wirklich nicht die Rede sein. Das ist eure einzige Überlebenschance, die ihr habt. Verdingt euch billiger zu den Konditionen, die das Kapital aufmacht. Und beim Kapital, auf Unternehmerseite, hat Schröder mit dieser Agenda 2010 offene Türen eingerannt. Denn die brauchen gar keinen extra Anreiz dafür, wenn es darum geht, Leute noch billiger zu beschäftigen. Arbeitgeber kennen keine Grenze nach unten im Lohn. Bei ihnen zählen die Lebensbedürfnisse ihrer menschlichen Instrumente von vornherein nicht. Sie machen immer von der Freiheit Gebrauch, die ihnen die Politik verschafft, im Umgang mit dem arbeitenden Material. Und wenn dann die Politik den Rahmen neu setzt und neu definiert, wie in der Agenda 2010, dann nehmen sie das auch sehr gerne wahr. Billigere Leute zu härteren Bedingungen. Das ist dann aber auch der Zweck und die Leistung der Agenda 2010. Sie setzt den Druck der Massenarbeitslosigkeit auf den Lohn und damit dessen freien Fall erst so richtig in Kraft, indem sie die ihrer Einkommensquelle entledigten Arbeiter in die Konkurrenz um Arbeit als einziges Überlebensmittel hineinzwingt. Bedingungslose Dienstbereitschaft wird zur Bedingung jeder sozialstaatlichen Zahlung an die Opfer der Konkurrenz. Dafür hat der Staat mit seiner Sozial- und Arbeitsmarktpolitik wirklich gesorgt. Und da ist CDU gleich SPD. Er hat das Sozialgesetzbuch umgeschrieben, die bis dato gültigen Rechte und Pflichten, denen Arbeitslose unterlagen, grundlegend umdefiniert, die Zumutbarkeit jeder Arbeit und jedes Lohns dekretiert. Manche werden sich noch erinnern, es gab mal Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe. Die Zusammenlegung, die Verkürzung der Fristen, die Neudefinition, wie schnell man jede Arbeit annehmen muss, war staatlicherseits die Programmierung neuen sozialen Elends. Die Arbeitslosenunterstützung wurde in eine Sozialhilfe von sage und schreibe 345 Euro verwandelt und damit eine Blitzkarriere vom normalen Arbeitsleben ins Elend programmiert. Der Staat hat neue Arbeitsverhältnisse legalisiert, Auflagen und Schutzbestimmungen gestrichen. Leiharbeit, Zeitarbeit ganz nach Bedarf der Firma, 400 Euro Minijobs, sind zu massenhafter und ehrenwerter Existenz gekommen. Der Staat hat Billigstlöhne nicht nur gefordert, sondern auch gefördert, indem er eine neue Kategorie geschaffen hat. Eine interessante soziale Kategorie, den Aufstocker. Er stockt auf, er unterstützt, und zwar auf Sozialhilfeniveau, zugunsten des Arbeitsplatzbeschaffers, des Arbeitgebers also, aus dem tüchtigen Mittelstand, damit sie billigst, möglichst billige Arbeitskräfte haben, wenn dann der Prolet davon wirklich nicht mehr über die Runden kommt. Der Staat hat damit national ein neues Lohnniveau durchgesetzt. Auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit ist dazu Folgendes zu lesen. Um die Beschäftigung im Niedriglohnbereich deutlich auszubauen, erhält die Wirtschaft flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Beschäftigungen im Niedriglohnbereich. Was ist den Unternehmen alles erlaubt? Das verbirgt sich doch hinter der schön färberischen Sprachregelung von den Gestaltungsmöglichkeiten für Beschäftigung. Die erpresserische Drohung der Konzerne, wenn die Arbeit nicht billiger wird. Am Standort Deutschland verlagern sie ihre Fabriken ins Ausland. Dort gibt es billigere Proleten. Wenn die hier nicht billiger werden, der hat die Regierung unter Sozialdemokraten und Christdemokraten erst richtig zu ihrem Recht verholfen. Es hat sie realistisch gemacht. Die Globalisierung des Geschäfts, die doch politisches Programm ist, unter dem Titel Deutschland muss ein führender Standort auf der Welt sein. Diese Globalisierung, die Tat der Politik ist, macht die Drohung der Wirtschaft erst so richtig wirksam. Und die Politiker des Exportweltmeisters Deutschland wollen den Reichtum Deutschlands mehren und dafür die einheimische Arbeitermannschaft wettbewerbsfähiger machen. Und das ist mit der Agenda 2010 zu den aktuell zu besichtigenden Resultaten bestens gelungen.
Franz hat in der Tat sehr eindrucksvoll gerade aufgelistet, was mit der Agenda 2010 alles passiert ist. Es ist ja, wie gesagt, gerade mal 5 Jahre her, aber was sie da alles ins Werk gesetzt haben, man vergisst es leicht. Jedenfalls eins kann man auf jeden Fall sagen, dieses als Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ausgerufene Programm ist mal das erste A von Schröder, B dann von den C-Parteien bzw. der Großen Koalition durchgesetzt worden, fortgesetzt worden und man muss sagen, Respekt, die Erfolge dieses Programms sind jetzt im Jahr 2008, also 2 Jahre vor dem Zieldatum 2010, unübersehbar. Gemessen an dem, was sie erreichen wollten, haben die Politiker in der Tat viel erreicht. In Deutschland hat sich nämlich eine neue Sorte von Massenarmut durchgesetzt. Das ist kein Zufall, sondern genau das, was der Franz eben ausgeführt hat. Es ist an allen möglichen Stellschrauben in Sachen Sozialversicherung und Löhnen gedreht worden, genau mit dem Zweck Verbilligung der Arbeit. Kein Wunder also, dass jetzt gemeldet wird, dass sich in Deutschland ein eindrucksvoller Niedriglohnsektor etabliert hat. Immerhin sind es 22% der erwerbstätigen Bevölkerung, die mittlerweile weniger als 9,50 Euro verdienen. Manche bloß 3 Euro die Stunde. Daneben sind auch die sogenannten normalen Löhne laufend gesunken. Ich will da mal ein kleines Zitat noch von der Bundesagentur für Arbeit zum Besten geben, weil das passt ganz gut. Es ist nämlich so, dass diese Normallöhner, die sogenannten Normallöhner, in der Regel einen zweiten Job, einen sogenannten Minijob haben, damit sie überhaupt einen Lohn erreichen, der halbwegs zum Leben taugt. Und diese Minijobs, die gehörten ja zu den Maßnahmen, das hat der Franz eben ausgeführt, die in dem Reformpaket Agenda 2010 von der Regierung mit drin waren. Jetzt sagt die Bundesagentur, zwar taugen für den Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt Minijobs derzeit nicht, dafür taugt, aber umgekehrt ist jetzt mein Hinweis, der reguläre Arbeitsmarkt immer mehr für die Vermehrung dieser geringfügigen Beschäftigung, weil immer mehr Leute zusätzlich zu diesem normalen Job noch einen zweiten haben. Die Bundesagentur sagt, von August 2003 bis Oktober 2007 wuchs der Minijobber im Nebenberuf um 62% auf 2,1 Millionen. Was lernen wir daraus? Wer die Arbeitslosigkeit so fürchten muss, wie die Lohnabhängigen unter der Fuchtel des deutschen Sozialstaats, der nimmt offensichtlich aus Angst um einen vorhandenen Arbeitsplatz, also aus Angst, den zu verlieren, jede Unverschämtheit in Form von Lohnabstrichen und Leistungserhöhung hin, sodass der normale Durchschnittslohn ganz schnell nicht mehr der normale Lohn ist, also ganz schnell nicht mehr für das Lebensnotwendige reicht und, was hat der Franz eben schon gesagt, aufgestockt werden muss, aber in diesem Fall eben durch einen zweiten Job, durch einen Minijob. Also dann gehen die Leute halt morgens in den normalen Job und abends in den Minijob. Also, ich erzähle da auch gar nichts Neues. Die Wirkungen dieser wunderbaren Errungenschaft Agenda 2010, die sind wirklich kein Geheimnis. Die sind nachzulesen in offiziellen Armutsberichten. Neulich gab es wieder einen, der von der Regierung herausgegeben wurde. Hinterher wurde er etwas runtergefahren, also etwas zurückgezogen, weil angeblich zu viele schlechte Daten drin waren. Da haben sie gesagt, das wäre Statistik nicht gut ausgewertet. Aber wie gesagt, das ist alles, steht sowieso jeden Tag in der Zeitung drin. Es gibt auch laufend TV-Sendungen, die über elende Einzelschicksale berichten. Da heißt es immer, hinter den nüchternen Zahlen sind tragische Schicksale verborgen. Also in Talkshows werden Leute ins Bild gesetzt, die, so die Journalie, trotz allen Fleißes und größter Motivation nicht mehr über die Runden kommen und dann auch immer noch damit zu kämpfen haben, dass die Behörden sie drangsalieren. Ja, das ist dann wirklich nicht mehr in Ordnung. Täglich liest man von wachsender Kinder- und Rentnerarmut. Es gibt sogar einen Streit, wer ist schlimmer dran, die Rentner oder die Kinder, wer ist ärmer. Echt alles etwas absurd, aber konsequent. Auch die Schere wird immer wieder zitiert. Diese unsägliche Schere zwischen Arm und Reich, die hat nämlich die mysteriöse Eigenschaft, immer weiter aufzugehen. Gut, was ist all diesen Berichten zu entnehmen? Einerseits zeigen sie, also die Journalisten, durchaus Verständnis für die Lage der arm gemachten Leute, und zwar Verständnis immer in Gestalt von Einzelschicksalen. Sie zeigen auch Verständnis, dass man von einem Geld, was sie bekommen, sei es jetzt aus ihren Minijobs oder sei es aus der Sozialversicherung, dass man davon nicht leben kann. Das ist offiziell anerkannt in der Republik. Andererseits, wie gesagt, es werden immer Einzelschicksale dann erwähnt, die sind unschuldig in Not geraten. Der berühmte süße Mittelstand, oder wie es jetzt immer heißt, die süße Mittelschicht, die immer gedacht hat, ihnen passiert sowas nicht. Die Leute sind eben auch von den Kalkulationen des Kapitals betroffen und dann heißt es unschuldig in Not geraten und ja, muss das denn alles sein? Bei der Frage, muss das denn alles sein? Da sind sich die Kommentatoren ganz schnell allesamt einig. Bei allem Verständnis für die Einzelschicksale, das Massenverarmungsprogramm ist unvermeidlich. Es ist nötig, für die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft und für die Sanierung des Staatshaushalts. Dass die Politik sich diesem Zweck verschreibt und genau dafür eine Agenda 2010 macht und dafür den Lebensunterhalt der Massen runterfährt, das ist als notwendig anerkannt und für die Erfolge an dieser Front wird die Regierung gelobt. Insofern, trotz aller kritischen Kommentare, ist die Bilanz nach 5 Jahren Agenda 2010, nach 5 Jahren Reformpolitik am Arbeitsmarkt mit Durchsetzung von bisher nicht gekannten Niedriglöhnen in der Bundesrepublik, von allen grundsätzlich als positiv bewertet. Sodass man eigentlich sagen kann, ist doch alles in Ordnung, oder? Naja, fast. Kleines Problem gibt's noch.
Franz. Das Problem, dass die Urheber der Agenda 2010 registrieren, ist ein Problem, ist oder zeigt sich, oder dafür nehmen sie als Indiz die Wirkungen ihrer eigenen Reform, die allesamt auf Kosten des Einkommens und der Gesundheit der arbeitenden Klasse gehen. Aber was stört sie jetzt eigentlich genau daran? Dass sie auf Kosten des Einkommens und der Gesundheit der arbeitenden Klasse gehen? Hören wir uns Arbeitsminister Scholz an, der im Handelsblatt vom 21. Februar dieses Jahres Folgendes zu Protokoll gibt. Es gilt nicht mehr, dass, so das Zitat, wer seine Arbeitsstelle verloren hat, nur Arbeit auf einem ähnlichen Niveau annehmen muss. So war das nämlich, in Klammern, Zusatzbemerkung von mir zur Erinnerung, früher, das war mal eine der früheren Bestimmungen, man braucht nur eine Arbeit anzunehmen, die ähnlich ist von den Bedingungen und der Bezahlung wie die frühere, für die man qualifiziert war. Jetzt geht's weiter mit Scholz. Gerade weil das so ist, brauchen wir als Schutz vor Ausbeutung durch Niedrigstlöhne einen Mindestlohn. Das ist ja fein, eine feine Überlegung. Hier taucht der Staatsblatt zweimal auf. Er hat doch den Zwang durchgesetzt, dass die Leute heutzutage zu jedem Lohn jede Beschäftigung annehmen müssen. Er stellt das Blatt noch als gelungenen Beitrag dar. Er erinnert an diesen drastischen Lohnverfall und sagt, jetzt müssen wir kommen und löschen. Nämlich den Niedrigstlohn eindämmen mit dem Mindestlohn. Aber was ist denn eigentlich nochmal das Schlimme daran? Was stört ihn jetzt eigentlich? Und jetzt kommt der Hammer. Hierzulande erhalten, so das Zitat, 4,5 Millionen Beschäftigte, davon, von den 4,5 Millionen, circa 2 Millionen in Vollzeitanstellungen. Löhne unterhalb von 7,50 Euro pro Stunde. Gleichzeitig muss der Staat dafür mit 1,5 Milliarden Euro an ergänzenden Sozialtransfers einspringen. Das hat für mich mit Marktwirtschaft wirklich nichts zu tun. Von wem redet der Mann eigentlich? Redet er von den 4,5 Millionen Beschäftigten? Nein, da macht er eine feine Unterscheidung. Über 2,5 Millionen redet er nämlich gar nicht. Dass die auch Abteilungen der Arbeiterbevölkerung von ihrem Arbeitseinkommen von vornherein nicht über die Runden kommen, das ist kein Skandal, ganz normal, abgehakt. Aber da gibt's noch 2 Millionen, nämlich die in Vollzeitanstellungen. Und das passt ihm nicht. Und warum nicht? Bei der Sorte von Lohnarbeitern, die sich eines der immer selteneren, guten, regulären Vollzeitjobs erfreuen und die auch von ihrem vollen Lohn, ihrer Arbeitskraft nicht reproduzieren können, genau an der Stelle von einem vollen Job nicht mehr leben können. Da stellt sich der SPD doch glatt die Frage, ob man nicht wenigstens die Kosten für deren schieren Unterhalt den Unternehmern, den kapitalistischen Nutznießern in Rechnung stellen kann. Denn in der staatlichen Logik von Scholz, wenn Millionen Sozialfälle, also Hartz-IVer, dem Staat schon auf der Tasche liegen, so ist das doch schon unproduktive Last genug. Wenn jetzt auch noch Millionen proletarische Normalfälle mit Vollzeitjobs den Sozialstaat brauchen, ließ, höre, missbrauchen, dann geht das für den Staat zu weit. Da fängt dann die Ausbeutung an. Da nämlich, wo die Unternehmer den Vollzeitlern nur einen Niedriglohn zahlen und dem Staat dessen Aufstockung zum Niedriglohn überlassen. Also das machen, was bislang ja von ihm genau auch vorgesehen wurde. Der Mindestlohn ist also nicht wirklich nicht geplant, damit die Leute davon leben können. Scholz ist da ganz klar. Er ist richtig geständig in seiner Unterscheidung, die er macht. Er ist gegen das Ärgernis der Ausbeutung der Staatskasse geplant. Übrigens, dementsprechend orientiert er sich auch an dem schäbigen Maßstab, den die politischen Armutsverwalter zum Existenzminimum für Hartz-IVler und andere erklärt haben. Denn mehr als die Hartz-IV-Grundsicherung braucht der Mensch ja nicht zum Leben. Übrigens, das wird einem sogar noch vorgerechnet. In jeder Talkshow, wenn es heißt, naja, rechnen Sie mal die ganzen Leistungen bei Hartz-IV zusammen, und dann merkt man, dass so jemand, je nachdem, wie die Familie beschaffen ist, er doch glatt hin und wieder mehr hat, als die Leute, die ihre 167 oder 70 Stunden zum Mindestlohn von 57 hinterjobben müssen. Das Dekret, aus staatlicher Sicht ist die Sache da sehr einfach. Das dekretierte Minimalgeld, in dem Fall Mindestlohn, sorgt schon von selbst dafür, dass es reicht. Mehr gibt's nicht, also muss man mit dieser Summe auskommen. Wenn man damit auskommen muss, dann geht es auch. Für den Staat ist viel gewonnen. Das Arbeitsvolk könnte wieder mehr den Staat ernähren. Ihm helfen, seine Kassen zu entlasten, statt umgekehrt. Die Armut der Billiglöhner würde plötzlich vom staatlichen Standpunkt erträglich. Nämlich, weil die Kassen des Staates gesichert sind. Und die Rentabilität der Bezieher solcher Niedrigmindestlöhne soll und würde dadurch auch nicht gefährdet. Da beruhigt die SPD die Arbeitgeber immer wieder, Zitat oder Tenor jeder Stellungnahme dazu, ein vernünftiger Mindestlohn vernichtet keine Arbeitsplätze, und sie beruhigt die Arbeitgeber, weil schließlich der Mindestlohn ja vom Staat festgelegt wird.
Ja, dem entnehme ich also, was die SPD will. Das ist also ein Lohn, der beiden Kriterien genügt. Sie wollen einen Lohn, der erstens nützlich ist fürs Kapital, hast du ja gerade ausgeführt, die Rentabilität, die soll dadurch nicht gefährdet werden. Also erstens ein nützlicher Lohn fürs Kapital, also entsprechend niedrig. Zweitens aber, und das ist jetzt die Besonderheit bei der SPD, soll der Lohn zumindest so hoch sein in all seiner Niedrigkeit, dass der Staat nicht noch draufzahlen muss. Dieser Vorschlag der SPD stößt nicht überall auf Begeisterung. Franz hat schon ganz am Anfang der Sendung darauf hingewiesen, dass es schon immer zur Zeit heißt, mein Gott, stürzt die Koalition über diese Zerstrittenheit des Mindestlohns. Fragt sich jetzt, was hat die CDU eigentlich an diesem kapitaltauglichen Elendslohn auszusetzen? Mit der CDU ist, das betont sie immer wieder, Zitat, ein flächendeckender Mindestlohn nicht zu machen. Zitat von allen möglichen CDUlern. Die CDU erklärt das Einziehen einer gesetzlichen Untergrenze beim Niedriglohn für einen Generalangriff auf den Niedriglohn. Und diesen Angriff will sie abwehren. Dafür will ich jetzt mal ein Zitat vorlesen. Ist schon ein bisschen älter, aber sehr bezeichnend und nach wie vor gültig. Ist aus der SZ vom 4.1. von dem Geschäftsführer der CDU. Der sagt: Wer den Niedriglohnsektor in Deutschland retten will, und das wollen wir, der muss zur Kenntnis nehmen, dass es Bereiche gibt, in denen die Menschen mit den niedrigen Löhnen allein nicht leben können. Dafür müssen wir diese Löhne ergänzen. Wir ersetzen nicht den Markt, wie beim gesetzlichen Mindestlohn. Wir korrigieren ihn, wo er nicht zu vernünftigen Löhnen in der Lage ist. Der Arme. Das ist viel billiger, als Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Soweit Röttgen. Offene Worte, kann man sagen, eines C-Mannes, die schon bemerkenswert sind. Der steigt ein mit der Bemerkung: Wer den Niedriglohnsektor in Deutschland retten will, und das wollen wir. Dieser Niedriglohnsektor ist also in seinen Augen, da wird er ja richtig offensiv, kein sozialpolitischer Skandal. Es handelt sich auch nicht um einen Auswuchs, der staatlich zu korrigieren wäre, im Gegenteil. Dieser Niedriglohnsektor ist nach Röttgen eine nationale Errungenschaft, den muss man retten. Es handelt sich dabei um, man höre und darf auch durchaus ein bisschen staunen, bei diesem Niedriglohnsektor um ein zu schützendes Gut in der Bundesrepublik Deutschland. Na, immerhin, also ich will damit sagen, das sind schon ein bisschen neue Töne in der Debatte, weil der sagt klipp und klar: In die Freiheit des Kapitals, den Lohn ganz nach seinen Kalkulationen und nach seinem Belieben zu senken, darf politisch nicht eingegriffen werden. Umgekehrt, diese Freiheit muss staatlich bedingungslos gefördert und geschützt werden. Alles andere, so Röttgen in seinem Zitat, also irgendein Zwang, politisch irgendein Zwang aufs Kapital auszuüben, dass es lebenstaugliche Löhne zahlen müsste, wäre marktwirtschafts-, also vernunftswidrig und eine einzige Zumutung für unsere arbeitgebenden Lieblingsbürger. Das kann kein Politiker wollen. Schließlich hat man doch gerade, das war ja unsere Ausführung, mit der Agenda 2010 gerade diesen Zweck verfolgt und erfolgreich durchgesetzt, die Arbeitgeber von den hohen Lohnnebenkosten und damit Lohnkosten zu entlasten. Folglich muss es, also in CDU-Logik, auch ganz in die Kalkulation der Geschäftsleute verlagert werden. Da darf nicht eingegriffen werden von der Politik. Es muss ihnen überlassen bleiben, was sie zahlen. Und wenn sie dann, wie der CDU-Mann es schön färberisch nennt, wenn sie, beziehungsweise der sagt halt, wenn der Markt nicht in der Lage ist, vernünftige Löhne zu zahlen, wenn die Arbeitgeber also nur 3 oder 5 Euro pro Stunde zahlen wollen, dann ist zwar jedem klar, dass kein Schwein von so einem Lohn leben kann, aber, so Röttgen, dann hat man das zur Kenntnis zu nehmen. Immerhin stellt er damit eins klar, nämlich, dass sich das Interesse des Kapitals an schrankenloser Lohnersparnis mit den Existenznotwendigkeiten der Lohnabhängigen ganz grundsätzlich nicht verträgt. Das, wovon der Arbeiter lebt, ist und bleibt in der freien Marktwirtschaft Kost fürs Unternehmen, und das ist das, wo alle, Kapital und Politik, an gemeinsamer Front dabei sind, diese zu senken. Und der Röttgen, das ist die Besonderheit bei dem Mann, der erweckt gar nicht mehr den Eindruck, wie die SPD, da müsste man doch versöhnlerisch dazwischen gehen und müsste diesen Interessensgegensatz quasi durch die Politik moderieren, dass es harmonisch wird. Der Röttgen besteht darauf, den elementaren Gegensatz von Lebensnotwendigkeiten der Lohnabhängigen und Geschäftsinteressen der Lohnzahler gefälligst zu akzeptieren, das heißt als Auftrag zu verstehen, die unternehmerische Freiheit als unbedingt zu respektierende ökonomische Sachnotwendigkeit anzuerkennen. Soziale Rücksichten sind falsch, die sind wirtschaftsschädlich und haben deswegen zu unterbleiben. Der Staat hat vielmehr dafür zu sorgen, dass Unternehmer von Kosten entlastet bleiben. Kosten sind für die Unternehmer ganz grundsätzlich zu teuer, vernichten also garantiert Arbeitsplätze und belasten folglich die Staatskasse. Noch der kleine Hinweis, auch der Röttgen geht ja davon aus, dass der Staat die Elendslöhne aufstocken muss. Nach seiner Rechnung ist das billiger, als die Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Was hat er da gerechnet? Ich sag mal, auf die Rechnung selber kommt es gar nicht an. Er vergleicht Arbeitslosengeld und soziale Lohnzuschüsse und stellt fest, das Arbeitslosengeld ist nichts anderes als eine schädliche, weil unproduktive Verschwendung von Staatsgeld für Sozialfälle. Das sind die berühmten Geschichten mit der Hängematte. Das nehmen die und legen sich in die Hängematte. So sagen die Politiker. Bei den staatlichen Lohnzuschüssen für die Niedriglöhne, da entdeckt der Röttgen durchaus einen Sinn und Zweck. Die sind nützlich, und zwar nützlich, weil sie fürs Kapital ein Mittel sind, Billiglöhne anzuwenden. Deswegen also, weil es sich um eine Geldausgabe handelt, die er als wachstumsdienlich ansieht. Deswegen kommt er zu dem Schluss, lieber Billiglöhne aufstocken als einen Mindestlohn finanzieren. Also Fazit bei aller Kritik der CDU an dem SPD-Vorschlag zur Einführung eines Mindestlohns, sind sich beide Parteien im Ziel also völlig einig. Die laufende Verarmung der arbeitenden Klasse muss sein. Der prächtig funktionierende Niedriglohnsektor in Deutschland soll ein haltbarer und ein ausbaufähiger, da haben die durchaus noch Potenzial entdeckt, und ehrenwerter Bestandteil der nationalen Beschäftigungskultur sein und bleiben und dabei dem Staat möglichst wenig Kosten aufnötigen und wenn schon Kosten sein müssen, dann bitte nur solche, die dem Kapital bei seinem Wachstum garantiert nutzen.
Und deshalb noch zwei Gesichtspunkte als Ergänzung. Der Zweck der ganzen Veranstaltung ist damit soweit geklärt. Aber wir leben ja in einer Demokratie und da geht es darum, dass der Staat jede Maßnahme nochmal eigens als Dienst an seinem Volk verkauft. Und das Bedürfnis feiert in der Mindestlohndebatte unglaubliche, gemeine Urstände. Jeder der beiden beruft sich nämlich auf die Leute, die kaum noch vom Lohn leben können. Die SPD. Jedoch der Ursprung dieser ganzen Reform ist, lässt durch Herrn Beck verlauten. Diese Menschen arbeiten den ganzen Tag und können von ihrem Lohn noch nicht einmal sich und ihre Familie ernähren. Das kann nicht sein. Es kann natürlich sein, es ist ja vom Staat so eingerichtet worden, dass die Menschen von einem Mindestlohn, der nichts anderes als ein Sozialhilfesatz ist, aber jetzt eben Mindestlohn heißt, leben können. Dass sie sich da nicht besser stellen mit dem Mindestlohn, ist für die SPD kein Einwand. Denn was sie als Ausbeutung erleiden in dieser Sichtweise des Staates, das ist sowieso in erster Linie die Tatsache, dass sie sich Sozialtransfers bieten lassen müssen. Angegriffen wird nämlich laut Scholz, Zitat eben aus dem Handelsblatt, wie eben schon mal erwähnt, die Ehre hart arbeitender Bürgerinnen und Bürger, die wird verletzt, wenn sie von ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, Zitat Ende. also auf Stütze angewiesen zu sein und dergestalt mit jenen sozial schwachen, arbeitsscheuen und Schmarotzer, wie sie immer wieder denunziert werden, in eine Schublade gesteckt zu werden, das ist eigentlich die ungerechte Diskriminierung. Und vor der will die SPD die berühmten hardworking Vollzeiter künftig mit dem Mindestlohn in Schutz nehmen.
Ja, kann man nur sagen, was die SPD kann, das können die christlichen Kollegen schon lange. Auch die verstehen sich darauf, aus einem Lohn, von dem man nicht leben kann, einen Dienst für einen Lohnarbeiter zu machen. Zitat, auch wieder der Röttgen, den habe ich mich halt heute nur mal eingeschossen. Gesetzliche Mindestlöhne sind unsozial. Gesetzlich festgelegte Löhne vernichten Arbeit. Und zwar gerade für die Schwächsten auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb ist das ein unsozialer Vorschlag. Gut, was ist also nach Röttgen sozial? Sozial hat nichts mehr damit zu tun, was man an Lohn kriegt, sondern sozial ist, wenn die Leute eine Arbeit haben. Was sie dafür bekommen, ist scheißegal. Denn da beruft er sich ja extra auf die Schwachen, also auf die, die am Arbeitsmarkt in der Konkurrenz gerade nicht mithalten können. Die sind auf Arbeitsplätze angewiesen und das heißt für Röttgen, das langt also, wenn man denen an diesen miesen Arbeitsplätzen einen Hungerlohn zahlt, womit eben diese beschissenen Arbeitsplätze fürs Kapital durchaus profitabel werden. Okay, also wie gesagt, der steht eben dafür, die Unternehmer wissen am besten, was ihrem Unternehmen gut tut und die sollen das auch entscheiden. Und statt wie die Sozis so zu tun, als gäbe es in der freien Marktwirtschaft so etwas wie ein Recht auf einen ausreichenden Verdienst für Vollzeitarbeitskräfte, klären die Christen dankenswerterweise ganz unideologisch auf. Zitat, diesmal von Laumann, das war in der Sendung von Anne Will, dass man vom Lohn leben können muss, kann man so nicht sagen. Gut, da kann man nur noch die beglückwünschen, die das müssen.
Da bleibt zum Schluss nur noch eine kleine Frage. Da gibt es doch noch eine Vertretung der Arbeiterklasse, die Gewerkschaft. Ja, die fordert mehrheitlich vom Staat einen allgemeinen Mindestlohn einzuführen, damit der Lohn nicht ins Bodenlose fällt. Die Lohnfestlegung dergestalt an die Politik zu delegieren, das kommt objektiv dem Eingeständnis eigener Ohnmacht gleich, einem Offenbarungseid in Sachen tarifautonomer Regelungskompetenz. Andererseits wollen die Gewerkschaften auf diese Zuständigkeit keineswegs verzichten. Tatsächlich erklären sie ja immer wieder, dass sie einen Mindestlohn nicht durchsetzen können, weil dies an der Verweigerung der Herren über Arbeit und Lohn scheitere. Oder dass, wenn sie denn eine Lohnuntergrenze aushandeln können, deren Verbindlichkeit nicht gesichert ist. Da steckt eine kleine, wichtige, deshalb aufgemerkt, Lüge drin. Dass die Gewerkschaft nichts ausrichten kann gegen die Verarmung ihrer Mitglieder, ist nicht die ganze Wahrheit. Denn ihr Dilemma beruht ja gerade darauf, dass sie selbst gnadenlos auf dem Standpunkt steht, dass Arbeiter von der Arbeit leisten müssen, die das Kapital anbietet. Der Gewerkschaft leuchtet doch der zynische Sachzwang ein, demzufolge die eigentumslose Menschheit nun mal auf Gedeih und Verderb abhängig ist vom Florieren des kapitalistischen Eigentums. Je mehr Arbeiter außer Dienst und Lohn gesetzt werden, umso mehr unterschreibt sie, dass Arbeit allemal besser ist als keine Arbeit. Weshalb das oberste System, Gebot, die Rentabilität der Arbeit nämlich, respektiert werden muss. Insofern war und ist diese Arbeitnehmerorganisation selbst fleißig beteiligt an der Lohnspirale nach unten, die sie beklagt. Kein Wunder, dass es also beim Thema Mindestlohn auch innerhalb des DGB einen lebendigen Pluralismus gibt. Einige DGB-Vereine sehen ihre Kompetenz dadurch bewiesen und bewahrt, dass sie den Gesetzgeber zur Regelung ihrer Elendslöhne bewegen. Andere wollen ihre mühsam erkämpften, zu differenzierten, branchenangepassten Lohnvereinbarungen nicht durch staatliche Einmischung außer Kraft setzen lassen und beharren auf ihrer autonomen Verhandlungsmacht, auf ihrem Verhandlungsmandat. Allen ist gemeinsam, dass sie sich als abhängige Variablen des kapitalistischen Bedarfs an billiger Arbeit präsentieren, die sich um die aktive Mitgestaltung des wachsenden Niedriglohnsektors im Lande verdient machen. Und so geht die Globalisierung und der Aufschwung des Standorts Deutschland weiter und die Einrichtung eines Niedriglohnsektors nimmt ihren Lauf, von dem die Leute nicht mehr leben.